Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings. Und ihr hört Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zurück. Sorry. Bei Back to the Attitude, unserer Zeitreise in das Jahr 1999. Wir sind wieder am Start zu zweit, weil ich bin nicht alleine, weil das ist ja ein gemeinsames Projekt. Deswegen stelle ich euch jetzt hier vor, meinen Mr. Ass, den Dieter.
I'm a Ass Man. Nee. I'm a Ass Man. Guten Tag.
Guten Tag. Bedeutet das eigentlich, dass du Mr. Ass bist, dass ich dann der Road Dog bin?
Ich will dich aber nicht verkloppen.
Ja, danke. Na gut, also nein.
Nein, dann doch lieber nicht. Du bist Chuck.
Du-dum. Your love is so good to me.
Leute, seid froh, dass wir die Scheiße nicht mehr tragen müssen.
Ja, das ist korrekt. Ja, davon waren wir dann zum Glück noch etwas entfernt im Jahre 1999.
Genau 3 Jahre.
Ja, und womit? Mit Recht.
Zum Glück vor allem.
Ja, zum Glück vor allem, das ist wohl korrekt. Ja, da haben sie sich auch ganz schön mit auf die Fresse gelegt. Das hat denen auch mega negative Presse eingebracht, ne?
Ich meine, das ist schon 2002.
Ja, das ist korrekt. Aber darüber sprechen wir nicht. Wir sind wieder im Jahre 1999.
Genau.
Bei der letzten Folge haben wir euch die erste Raw nach Backlash, die Pilotfolge von SmackDown und die Raw 310
gezeigt.
Erzählt, reviewed. Und jetzt geht's weiter mit der 311 und der 312 und im kurzen Ausblick auf Over the Edge, weil, ne, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben Over the Edge nicht geguckt.
Aus bekannten Gründen und erläutern nochmal und müssen natürlich aber der Chronistenpflicht nachgehen und sagen, was im Main Event passiert.
Weil dann doch ein paar Sachen passiert sind, die dann für den späteren Verlauf wichtig sind.
Genau.
Und deswegen müssen wir das kurz erwähnen.
Ja.
Aber dazu erst später, wenn wir die anderen beiden Raws hinter uns haben. Es geht nämlich jetzt erstmal los mit der Raw 311, ausgestrahlt am 10.05.1999. Und die Show wurde auch diesmal, was ja auch relativ selten ist, mit einem Match eröffnet und nicht mit einem Segment.
Bei mir steht das andersrum.
Okay.
Aber kann auch sein, dass du recht hast. Alles gut.
Mit was hast du, was ist denn da stehen?
Dass die Corporate Ministry in die Halle kommt zuerst.
Ja, das kann auch sein. Vielleicht habe ich das gar nicht aufgeschrieben. Dann erzähl doch, was da passiert ist.
Ja, die Corporate Ministry kommt. Sekunde, genau. Ich muss gerade mal gucken. Warte mal. Jetzt habe ich's. Und zwar, die Corporate Ministry sieht man in der Halle ankommen. Also sie laufen Backstage, so. Vince und die Union laufen auch Backstage rum. Sie sind mit 2x4s ausgestattet.
Ach stimmt, und genau, mit den Polizisten.
Genau, darauf kommt noch später zu kommen mit den Polizisten, mit den 3 Stück. Aber dann ging es mit dem Match los. Genau. Drew hatte recht.
Genau, und zwar wird eröffnet mit Kane gegen Billy Gunn. Und ganz witzig, da muss ich irgendwie lachen. Da kam beim Einzug von Billy Gunn kam dann so ein Mädel in den Ring und hat sich ihm erstmal um den Hals geschmissen. Wurde dann natürlich direkt von der Security abgeführt.
Ja.
Bin mir nicht sicher, ob das dazugehört hat, weil halt Kane quasi in der Sekunde, als das Mädel weg war, schon direkt auf Billy Gunn eingeschlagen hat draußen. Ist im Endeffekt ja auch egal, ob es echt war oder nicht. Das macht ja keinen Unterschied.
Es wirkt aber schon echt tatsächlich.
Ja, ich glaube auch. Sie konnte dem Assman wohl nicht widerstehen, die Gute.
Sie wollte auch sagen, hier, I love to kick him.
Genau. vielleicht wird sie irgendwann seine Managerin, dann ist sie Ass Woman oder so. Vielleicht lässt es auch bleiben.
Am besten jetzt bei AEW.
Ja, genau. Vielleicht ist das auch die spätere Mutter von Austin Gunn gewesen. Man weiß es nicht.
Alter. Naja,
naja, das Match, lassen wir das.
Das Match lief halt vor sich hin.
Ja.
Und Billy Gunn verknotet dann Kane mit den Füßen in die Seile. Und weswegen der Ref sagte, nee, so geht das nicht. Dann kam Roadhog und X-Pac machten den Safe. Und dann kam D'Lo Brown und Mark Henry raus und attackierten die Tag Team Champions.
Ja, korrekt.
Genau. Und ja.
Ja, so das dann dazu, das. Da waren sie weg, hat man aufgebaut das Tag Team Title Match für Over the Edge zwischen D'Lo und Mark Henry, die jetzt hier anscheinend heel geturnt sind.
Genau.
Gegen Kane Park.
Kane Park.
Und dann kommt Vince raus mit der Union. Und da muss ich so lachen. Der Boss der Liga tut sich jetzt mit der Gewerkschaft zusammen. Ja, nee, also, ist klar.
Ja, nee, ist klar. Das stinkt doch von vorne bis hinten.
Genau. Und dann habe ich gedacht, so, ja, erzähl das mal im Jahre 2021 jemandem, dass Vince McMahon sich mit der Gewerkschaft zusammentut. Am Arsch.
Am Arsch, Arschloch.
So, genau.
Auf jeden Fall, er kam raus im Ring, Ministry kam raus. Shane hat gesagt, ja, ich habe hier ein paar Matches, wir machen hier was. Und auf dem Titantron kam dann plötzlich HBK.
Ja,
der dann sagt, ja, ich bin mal wieder hier. Hi, was geht?
Und ja, das muss ich sagen, das hat mir irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen gefehlt, weil klar, Shane und Vince sind halt die Bosse, aber HBK ist ja quasi der General Manager so ein bisschen, also der Commissioner, der halt eigentlich alles ansetzt. Und irgendwie hat er mir so ein bisschen
Stimme
so
die ganze Vernunft, Zeit gefehlt. Genau.
Ja, genau. Der hat gefehlt, der halt so ein bisschen die Stimme des Vernunfts so reingebracht hat, so, weil so ein bisschen Unterstützung quasi für die Face-Seite auch mal, die es halt vorher so gar nicht gab dann.
Ja, genau. Und er hat auf jeden Fall angekündigt, dass es offiziell bei Over the Edge Stone Cold gegen Taker gab mit Special Ref Shane und Vince. Dann hat er Furore angekündigt. Shiner gegen Ken Shamrock. Farouk gegen Bradshaw in einem Lumberjack-Match. Und die Lumberjacks sind dann die Union. Dann Test gegen den Big Boss Man. Big Show gegen
Paul Bearer. In einem Nightstick-on-the-Pole-Match.
Genau, Test in einem Nightstick-on-the-Pole-Match. Big Show gegen Paul Bearer. Cactus Jack. Gegen Cactus Jack gegen Midian und Viscera.
In einem Hardcore-Match sogar.
Ja, dann ein Six-Man-Tag-Match mit HBK als Referee. Das fand ich halt richtig geil. Und so, ja, hier ist ein Referee, einer von den Leuten hier, vom Sicherheitspersonal, weil Shane war so. Ja, du bist doch hier auf dem Screen. Wie willst du hier sein? Du bist doch in San Antonio. Ja, der erste Polizist sich entkleidet, das war Larry Briscoe, genau. Larry Briscoe. Der zweite war dann halt Pat Patterson und der dritte war halt HBK.
Genau.
Und Vince hat auch seinen Augen nicht getraut und HBK hat sich halt richtig schon so hat sich halt richtig abgefeiert,
ja,
hat sich ausgezogen, hat sich halt so richtig gehen lassen, war richtig lustig.
Ja, Mann. So richtig und over the top halt.
Komplett. Dann ging auch direkt das erste Match los von diesen angekündigten. Und zwar das Paul Bearer gegen Big Show. Big Show Paul Bearer direkt abgefertigt und dann hat er den Taker angerufen, rausgerufen und da kam direkt die komplette Corporate Ministry raus und haben den Big Show abgefertigt.
Genau, hat die der Rest der Union noch ein bisschen mitgemischt.
Ja. Und yes. Genau, dann gab es auch direkt schon ein WWF World Women's World Title Even Going Match.
Genau, vorher kam noch Valvinus zum Ring.
Ja.
Ich habe geschrieben, Valvinus kommt fürs Evening Gown Match raus zum Gaffen.
Ich habe auch geschrieben hier, was HBK sagte, Nicole Bass is one big guy.
Ja, genau.
Und Sable besiegt eigentlich Deborah. Dann sagt aber HBK, nee, ich find's schön, wenn Leute ihre Puppies raushauen. Das sagte er tatsächlich so.
Ja, hat er gesagt, sollte die eigentlich die gewinnen, die ihre Puppies zeigt. Vor allem, wenn es die Puppies sind, die wir noch nicht quasi gesehen haben.
Ja, weil man Sables ja schon gesehen hat im Playboy.
Genau. Und hat dann gesagt, wir machen das einfach andersrum jetzt hier und Deborah ist der neue Women's Champion. Und das war übrigens ein Shoot hier im Ring.
Mhm.
Weil Sable wusste das nicht.
Was? War Sable, Sable war danach doch weg, oder nicht?
Genau, das also ganz kurz dazu, dass ich erkläre das mal kurz, was da die Sache war.
Sehr, sehr
und zwar,
gerne.
Man hat das auch gesehen, dass Sable eigentlich das Mikrofon nehmen wollte und HBK hat ja das dann einfach weggerissen.
Ja, genau.
Und dann hat HBK halt den Dings überreicht, den Titel Debra. Hat gesagt, so hier neue Women's Championess, ne? Sable hier, tschüss, ne? Du hast auch richtig gemerkt, dass Sable irgendwie so ein bisschen angepisst war in ihrem ihrem Blick. Die hat sich dann selber noch so ein bisschen gefeiert, getauntet. Und Sable ist dann Backstage gegangen. Und Backstage hat man ihr dann gesagt, hier ist deine Kündigung, tschüss.
Ja, ja.
Also nicht in der Storyline, sondern im Real Life jetzt?
Ja, genau, weil sie hat auch die WWF auf 110 Millionen Dollar verklagt.
Ja.
Wegen Surprise, sexueller Belästigung.
Korrekt.
Und Unterbezahlung.
Yes. Hat die Klage aber, glaube ich, verloren.
Ja.
Und auf jeden Fall hat mir dann halt gesagt, als sie Backstage kam, man wollte die wohl schon länger loswerden, weil die wohl relativ schwierig war, mit der zu arbeiten. Die hatte wohl so ein kleines Attitude-Problem.
Kann ich mir durchaus vorstellen.
Und dann ging sie halt Backstage da, nachdem sie den Titel verloren hat. Dann hat man gesagt, so hier bitte, deine Kündigung, tschüss.
Ja, hat jetzt auch einen passenden Ehemann, ne?
Ja. Und
und so.
Ja, genau, das passt doch ganz gut. Debra, neue Women's Championess jetzt, macht es eigentlich auch nicht viel besser, weil, naja, Debra ist quasi das gleiche wie Sable in dem
nur,
Sinne.
Nur in Rot.
Ja, eigentlich schon. Und mit dem Unterschied, dass Debra ja sogar noch nicht mal eine Wrestlerin ist. Also Sable, Achtung, Anführungszeichen, kann ja sogar wrestlen.
Ja.
Und Debra ist ja eigentlich keine trainierte Wrestlerin.
Genau. Debra arbeitet im Immobiliengewerbe und hat einen Master in Strafrecht.
Läuft.
Habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Kommt mir so bekannt vor.
Das kann gut sein. War ja dann auch damals, also zu der Zeit, glaube ich, weiß ich noch nicht. Aber zumindest später war sie ja dann mit Steve Austin eine Zeit lang verheiratet.
Genau.
War ja vorher
bei
der WCW
mit Michael.
Genau, verheiratet, dem Footballspieler turned, Wrestler turned Four Horsemen.
Trottelkopf.
Und
apropos, sobald ich WWF 99 gucke und Kathi das mitkriegt, die erste Frage ist jetzt jedes Mal: Ist Mongo McMichael da? Weißt du, da zeigst du der Frau zweimal WCW 96.
Ja.
Und die ist direkt so verkümmert wegen Mongo McMichael. Direkt verstört.
Ja. Keiner Typ.
Ja. Dann gab's schon das Knife Stick on the Pole Match.
Jawollo.
Mit dem Big Bossman und Test. Der Bossman hat natürlich gewonnen.
Ja, er hatte dann, Test konnte sich zwar den Knife Stick schnappen, aber Big Bossman hatte dann seinen eigenen dabei. Oder einen äquivalenten Gegenstand. Ich konnte nicht genau erkennen, was das war.
Ja, ich glaube, das war eher was Äquivalentes, war kein Knife Stick in dem Sinne.
Ja, das kann sein. Zumindest gab es dann hier halt den Cheap Shot und dann hat der Big Bossman gewonnen.
Genau.
Nichts weiter dazu. Test kann einem irgendwie leid tun, ist irgendwie einer von den jungen Leuten und wird dann irgendwie auch nur verheizt, aber das passiert in der Ausgabe danach dann noch ein bisschen schlimmer.
Genau. Du darfst gerne weiterführen, meine Notizen sind irgendwie unvollständig.
Ja, dann gab es das One-Night-Only-Return von Cactus Jack, der sich in einem Hardcore-Handicap-Match mit Viscera und Midian rumschlagen darf und konnte dann auch gewinnen, nachdem er den Cactus-Elbow vom Apron springt mit einem Stuhl in der Hand oder in den Armen gegen Viscera und den Pinfall dann draußen auf dem Floor holen konnte. Das war nice. War auch schön, Cactus Jack dann da nochmal zu sehen am Start. Das war ein bisschen, auch wenn es eigentlich vollkommen belanglos war, weil HBK hat also neues, yo, diesmal gibt's Cactus Jack statt Mankind und ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Sagt er dann einfach Mankind, der soll sich umziehen oder wird nimmt Mankind dann seine Medikamente und dann wird er zu Cactus Jack oder wie funktioniert das? Ich weiß
nicht. Der geht dann einmal im Boiler Room, beruhigt sich im Boiler Room und dann zieht er sich um.
Ja, oder vielleicht ist das Geheimnis auch die Chief Extra Stuffed Ravioli, man weiß es nicht.
Diese Werbung.
Vor allem, die kommt ja jetzt auch jedes Mal auch mit diesem Wildjäger, der dann sagt, oh, und hier im Kongo irgendwo habe ich das seltenste Exemplar gefunden, ich habe es gestört, während es gerade Fütterungszeit war.
Und wie heißen diese dummen Raviolis?
Extra Stuffed Beefy Ravioli, aber ich habe den Markennamen vergessen. Irgendwas mit Chiefs oder sowas. Ich guck mal, vielleicht findet man das. Mankind King, sondern Mankind. Warte, ich glaube, ich habe sie. So. Warte, ich glaube, da sind sie. Chef Boyardee Overstuffed. Hallo, bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ach da, das sind die Chef Boyardee Overstuffed Ravioli. the perfect Ravioli for all mankind.
Werden die heute noch produziert?
Ich glaube nicht. Die Firma ist wahrscheinlich pleite gegangen.
Vermutlich. So, aber lass uns mal weitermachen.
Ja. Weiter ging es mit...
Ja, genau, Chef genau. Boyardee.
Viscera und Mank, jetzt bin ich vor. Genau, jetzt gibt's das angesetzte Match der beiden Acolytes gegeneinander.
Genau.
Im Lumberjack-Match und Farouk sagt: Hier Leute, ihr wollt jetzt wohl gerne, dass wir gegeneinander kämpfen hier für euer Amusement. Sagt er, das machen wir aber nicht, weil in einem richtigen Fight wäre ja sowieso klar, wer hier gewinnt.
Sag und, ich.
Genau, und Bradshaw war ein bisschen so: guck mal, die letzten 6 Monate habe ich schon bewiesen, dass ich mehr saufen kann als du, dass ich dich hier unter Tisch saufe. Jetzt lass uns den Leuten nicht auch noch zeigen, dass ich dir den Arsch versohlen kann. Und, dann haben sie gesagt, ja, okay, komm, scheiß drauf, lass gut sein. Haben sich umgedreht und haben sich dann wieder umgedreht und sich beide quasi gleichzeitig zum Schlag ausgeholt.
Genau.
Dann ging das Match trotzdem los. Lumberjack-Match mit 4 Lumberjacks ist dann irgendwie auch ein bisschen lahm, ne?
Ja.
Zumal die Lumberjacks halt wirklich nichts gemacht haben. Da war die eine Szene, als Bradshaw das erste Mal aus dem Ring kam. Und was macht Ken Shamrock, statt mit dem Kantholz auf Bradshaw einzuschlagen, wirft er das Kantholz auf den Boden und macht so 2 Schläge auf Bradshaw. Man hat es auch irgendwie ungünstig gemacht, dass davor das Match mit Cactus Jack war, weil es dann irgendwie 2 Minuten gedauert hat und danach erst Mick Foley rauskam als Mankind, weil er sich erstmal umziehen musste.
Genau, und war auch so, Cactus Jack hat Mankind wieder reingeholt, so, und
genau.
Ja, aber es war schon okay gemacht, so.
Ne? Ja, aber okay, und
Contest.
Dann, Viscera und Midian wollen dann das Match stoppen, weil die Acolytes aufeinander losgehen. Dann gehen die Acolytes auf die beiden los, der Big Boss Man geht dazwischen, um zu schlichten. Und dann kommt die Union in den Ring und alle flüchten außer Viscera, weil Viscera schafft es nicht so schnell aus dem Ring. Und dann wird Viscera vermöbelt mit den Kanthölzern.
Genau. Jo, dann, mach weiter, sorry.
Dann kam so ein kleines Highlight für mich, was ich ein bisschen gefeiert habe, denn auf einmal kam Hulk Hogan's I am a real American. Und, einfach so die Hulk Hogan-Team und das Publikum hat 0 darauf reagiert. Also es kam nicht irgendwie so, die sind nicht irgendwie ausgerastet, so dass irgendwie die Hulk Hogan Musik kam oder sowas, sondern da hat einfach keiner darauf reagiert.
Ja.
Und die kam einfach da raus. Pat Patterson hat doch schön so ein besser Hulk Hogan Manier sein Shirt zerrissen.
Ey, komplett so Panne, Alter. Vor allem.
Und ja.
Es ist so Panne. Vor allem, weißt du, wie die Theme heute im Jahre 2021 klingen müsste? Also vom Text her. I'm a racist American.
Ja, das ist korrekt.
I'm a white shithole.
Das Geile ist einfach auch daran, ja, dass Pat Patterson ja noch nicht mal Amerikaner ist, der ist ja Kanadier, ne?
Es ist halt so lustig.
Und das war schon mega witzig.
Pat Patterson.
Und Ruhe, Frieden. Ja, Gott hab ihn selig, ist ja auch vor ein paar Monaten verstorben. Ich glaube, Ende letzten Jahres, im Dezember oder sowas, glaube ich. Oder war das schon dieses Jahr?
Nee, 2.12.
2.12., okay. Ja, ist ja auch eine relativ historische Figur gewesen. Er ist der Intercontinental Champion, danach auch noch Jahre, der war bestimmt ja noch 20 Jahre danach Road Agent und sowas alles.
Der war ja auch der Erfinder vom Royal Rumble.
Genau, also war schon groß. War auch ein sehr, 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 sehr enger Freund von Vince.
Ist der auch der, Patenonkel von Stephanie.
Genau, und also hat auch seine Beziehung zur McMahon-Familie. Und war schon ein guter Kerl. Auch Jerry Briscoe auch.
Da wurde zwar 92, sehe ich gerade tatsächlich, kurz entlassen.
Ja, wegen diesem, auch diesem sexuellen Skandal da.
Oder ja, so ja, aber das war halt haltlos, dann wurde er wieder eingestellt. Ja. Und, genau.
Und, bei Jerry Briscoe hast du ein bisschen gemerkt, ich glaube, das war in der Woche davor, dass der noch, dass der halt mal Ringer war und dass der noch drauf war, als er halt einem von der Main Street Posse so einen schönen Takedown gegeben hat. Mm. Und ihr müsst auch sagen, da war einem ausnahmsweise bei dem Match auch mal Jerry Lawler witzig, wo er meinte, hey JR, kennst du die Musik irgendwo her, Brother?
Ja, muss ich auch lachen. Und die kommt, keine Ahnung.
Ja, ich weiß auch keine Ahnung. Also das haben die wirklich so einfach komplett genosellt, so als ob es Hulk Hogan nie in der WWF gegeben hätte. Ja, wahrscheinlich hätte man das zu dem Zeitpunkt auch gerne gehabt.
Aber die Fans ja auch nicht, also...
Genau, also da hat auch keiner einen Fick drauf gegeben, ne? Sonst ist ja immer so, wenn irgendwie so eine Seamer hört, die man lange nicht mehr kennt oder von irgendeinem großen Star, dann rasten die halt alle voll aus und einfach keine Reaktion.
Ist ja halt die Show, ja vor allem die war live, hätte ich gesagt, die wäre aufgezeichnet, hätte ich gesagt, gut, dann wurde gesagt, Leute, haltet jetzt mal bitte die Fresse.
Ja.
Aber ich glaube, die waren so in diesem, ich glaube, die Fans damals, die waren so drin, dass sie gesagt haben, nee, der Ficker ist bei der WCW.
Ja, wahrscheinlich.
Da reagieren wir jetzt nicht drauf, ja. Ne, Jared Briscoe und Pat Patterson haben die Mean Street Posse besiegt. Das war nämlich auch ein Loser Leaves WWF-Match.
Ja, korrekt.
Und, genau.
Ich befürchte nur leider, dass das dennoch nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir die Mean Street Posse gesehen haben.
Das ist durchaus korrekt, vermutlich. Genau.
Ja, das sind ja auch so ein paar Dödel. Später waren die ja noch zu dritt.
Kann doch niemand.
Und, ja.
Ja, dann gab's weiter.
Dann gab's Jeff Jarrett Double J gegen Valvinus.
Mhm.
Hier hat Deborah dann für eine Ablehnung gesorgt, indem sie sich auf den Apron gestellt hat und die Bluse gelüftet hat, nachdem Valvinus eigentlich den Money Shot zeigen wollte.
Ja.
Und dann hat dann, weil Earl Hebner dann beschäftigt war mit den Puppies. Also nein, er hat dann ja Debra gesagt, sie soll vom Apron runter. Dann konnte sich Jeff Jarrett den Women's Title schnappen von Debra. Und zack, hat den Valvinus über den Kopf gezimmert und...
Ja, und Debra hat dann auch verstehen zu geben, ey, Valvinus, ich finde dich kacke.
Genau. Also der erste sah das so, als ob die sich irgendwie geküsst haben, beziehungsweise Valvinus wollte sie, glaube ich, küssen. Und dann hat sie ihm eine Schelle gegeben.
Genau.
Und ja, dann konnte Jeff Jarrett gewinnen. Und ja, dann war das auch vorbei.
Ja.
Dann sollte es geben China gegen Ken Shamrock. Aber eigentlich so wirklich kam das auch nicht zustande, weil dann auch direkt sich gebrawlt wurde. Und ja, das war es dazu eigentlich auch schon. Meine ich zumindest.
Genau.
Oder hast du da noch irgendwas in Erinnerung, was da passiert? Ich meine, da ist dann tatsächlich nichts mehr passiert.
Nee.
Und, Shane hat dann schon vor dem Main Event quasi Vince angegriffen. Dann hat man wieder den Spot gebracht, den man schon mal vor ein paar Wochen gebracht hat, dass Austin dann als Tag Team Partner erst nicht rauskam und während dann so schon ein bisschen gebrawlt worden ist, dann ist das Glas zerplatzt und Austin kam rein. Ich glaube, das hat man davor schon ein oder zweimal gebracht.
Ja, hat man.
Und,
Das wird ja bei SmackDown gemacht, nämlich.
Ja, genau.
Bei dem Tag Team Match von Austin und Rock und, genau.
Ja, stimmt. Ja, und dann, gab's da auch viel Gebrawle wieder halt so. Vor allem halt mit den Fäden, Partnern gegeneinander, ne?
Ja. Aber die Faces und, haben gewonnen im Endeffekt.
Ja, am Ende von einem Stunner von, Austin gegen Shane.
Vince wollte Shane pinnen, aber Austin hat dann Vince runtergezogen und Shane dann gepinnt. Genau.
Genau. Und ja, damit hat dann Austin, das Match quasi geendet, indem dann noch Austin und Shawn Michaels im Ring mit einer Runde Bier gefeiert haben.
Genau. Ja, das war. Es passierte dort auch was so, aber das Richtige passierte jetzt dann in der Go-Home-Show for Over the Edge.
Korrekt.
So die großen Sachen und ja, die wurde dann aufgezeichnet am Tag nach den 311, weil man musste ja noch nach England fliegen.
Ja, stimmt.
Wurde dann ausgestrahlt am 17.05.99 aus dem National Car Rental Center in Sunrise, Florida. Und das Ganze startete mit einem Match. Und zwar die Generation X, der Road Dogg und X-Pac und Kane in einem Six-Man-Tag gegen D'Lo Brown, Billy Gunn und Mark Henry.
Ja, hier fand ich es irgendwie komisch, dass quasi X-Pac und Road Dogg kamen dann zusammen raus mit der DX-Mucke und Kane dann halt alleine.
Ja, das fand ich auch merkwürdig.
Obwohl halt X-Pac und Kane halt die Tag-Team-Champions sind, ja gut. Ist halt dieses Odd-Couple-Ding wieder und Road Dogg und Dings sind ja eigentlich das Stable. Die letzten Überbleibsel der DX quasi.
Genau, und dann, ja. Wurde sich da hier aus dem Ring rausgebrawlt. Der Ref hat dann irgendwann abgebrochen. No Contest.
Ja, war das auch wieder vorbei.
Ja, dann kam die Corporate Ministry raus. Oder wie ich hier stehen habe, Ministry Corporation. Und Shane hat gesprochen, er hat eine Hitlist. Er möchte an dem Abend ein paar Leute ausschalten, die ihm ein Dorn im Auge sind. Und der erste sei Vince. Shane und die Ministry verlassen den Ring. Und da muss man aber sagen, Shane, wie er das rübergebracht hat da zu dem Zeitpunkt. Es war immer so ein bisschen zwischen, ja, man kauft sie ihm ab und ja, irgendwas passiert, aber noch komplett anderes.
Ja, es ist richtig, das stimmt.
Ne, also es war so immer so auf Messers Schneide, fand ich. Und genau. Ja, Shane verlässt halt den Krieg. Die Ministry sucht halt Vince. Und Vince will flüchten, geht in den Raum, aber da ist dann der Licht aus. Und ja, Taker und Hunter gehen dann auf Vince drauf. Vince muss ins Krankenhaus. Damit ist Hit Nummer 1 von der Liste gestrichen.
Genau. Vince wurde dann noch blutig quasi auf einer Trage in einen Krankenwagen transportiert.
Genau. Dann gab es das nächste Match. Der Godfather und Val Venus durften gegen den Blue Blazer und Jeff Jarrett ran.
Ja.
Und genau, es wurde dann für Over the Edge Nicole Bass und Val Venus gegen Jeff und Jeff Jarrett und Deborah angekündigt.
Yay.
Ja.
Und der Blue Blazer gegen den Godfather halt, ne?
Genau, Jared wird durch den Blazer aus Versehen nach draußen befördert. Venus und der Godfather gewinnen. Genau. Dann gab es ein Match. Eieiei. Test besiegt Meat.
Ja, vor allem erstmal hat man dann ja gezeigt, Ryan Shamrock ist jetzt auch bei PMS.
Genau.
Und PMS ist die neue Begleitung für Meat. Das ist ja der, das ist ja Sean Stasiak aus der WCW.
Genau, vor allem, ich habe gerade schöne Sachen bei den guten Freunden von Cage Match über Sean Stasiak gelesen.
Genau, die Nummer 1, die Art und Weise, wie er dann in diesem Jahr auch entlassen wurde, ne?
Ja, ja, und was er dann 2001 noch so gemacht hat.
Ja.
Dass er einen Tag vor WrestleMania sagt, ey, wir haben hier so ein Dings geplant, so ein Engel.
Ja,
wir wollen ein paar WCW, wir wollen ein paar WCW-Wrestler, die im Ring, die im Dings sitzen, für Shane McMahon angreifen lassen.
Ja, ja, das sollte quasi dann der Start der Invasion-Storyline sein und das hat man dann halt gedroppt, weil Sean Stasiak das ausgeplaudert hat.
Geiler Typ, ey, was ein Trottelkopf.
Und ich muss sagen, Test hat mir in dem Match hier mega leid getan, weil der musste erstens hier den Arsch von Sean Stasiak durch das Match carryen.
Jo.
Und zweitens, warum lässt du jemanden wie Sean Stasiak, der für mich, ja okay, der hat eine gute Shape, das,
ach, da braucht man nichts gegen. Wrestler.
Genau, das ist kein Wrestler. Warum muss den Test jetzt hier so overbringen in dem Sinne und den gut aussehen lassen hier und den darf den hier nicht wegjobben oder sowas, weißt du?
Mhm.
Und vor allem, dann, das Match ist ja dann noch eine DQ geendet, weil Jacqueline dann von PMS dann testen ein bisschen Dropkick verpasst hat. Und ich war so, ja, okay, das heißt, das geht jetzt auch irgendwie weiter. Und der Arme-Test, der wird hier nur, das ist auch so ein Young Up-and-Coming Star hier quasi, der war ja auch, da haben sie gesagt, der ist ja auch erst Anfang 20 zu dem Zeitpunkt gewesen.
Genau.
Statt den irgendwie mal vernünftig zu pushen, wo der jetzt hier aus der Corporation raus ist, dass das vielleicht irgendwie ein gescheiter, solider Mitkader wird, lässt er den hier halt so einen Bums machen.
Ja, yeah, vor allem, Meat greift dann Test noch weiter an so, und dann kommt Tori raus, und Tori greift PMS an.
Ja.
Und, ganz großer Müll, also tut mir ja auch einfach für Test leid.
Ja, also allem, da hätte es auch jemand anders nehmen können einfach, der...
Hättest du einen Dross nehmen können.
Ja, sowas halt. Ja, vor allem, Dross haben sie ja sogar noch gezeigt, dass der halt bei Heat da irgendwie noch so ein kleines Programm laufen hatte, da, weil er dann Meat gegen ihn gewonnen hat. Dann hättest du einfach sowas daraus noch weitermachen können, weißt du?
Ja, genau. Und dann
schaut da irgendwie so ein Bums, ey. Dann packst du Test da rein.
Alter, Test ist auch einfach schon seit 12 Jahren tot.
Ja, das ist krass, ne?
Mit 33, das 2,9, ja. Das heißt, warte, 2,9. Ja, da war der gerade Anfang 20, 99.
Ja.
Es ist unfassbar. Mann, Mann, Mann. Ja, auch.
War halt leider auch so ein Typ, aus dem hast du irgendwie nie sowas gemacht. Der war halt Hardcore-Champion und der war halt, glaube ich, derjenige, der dann damals gegen Edge, wo dann der WCW und der IC-Title vereinigt wurden, also der WCW United States und IC-Title. Und sonst hast du ja lieber irgendwas mit dem gemacht halt. Das ist immer ein bisschen schade, weil das war eigentlich ein okayer Big Man, ne?
Ey, du, der war super solide. Also da weiß ich ja auch nicht, dass man viel über ihn meckert. Da gab es definitiv schlimmere.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, ist schade für ihn. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass sie das damit... Also, Sean Stasiak ist halt auch jemand, den brauche ich dann in diesem Programm halt.
Nein, komplett nicht. Naja, dann ging es weiter mit Stone Cold.
Yes.
Der rauskam, das Match beim Pay-Per-View gedingst hat. Und dann kam Shane raus, sagt, ey, sobald du mich beim Pay-Per-View anpackst, disqualifiziere ich dich und du bist den Titel los. Die Corporate Ministry will Austin darauf angreifen, aber die Union greift Shane auf der Stage an, weswegen die Corporate da wieder zurückgeht und Austin hat freie Sicht auf Paul Bearer und stunnert ihn.
Ja.
Genau.
Schön Stunner gegen Paul Bearer.
Ja, dann ging es direkt weiter. Also da finde ich halt auch cool, dass man das so weiterhin aufgespielt hat, dass Shane jetzt quasi der Vince ist bei Stone Cold.
Ja.
Und dass man quasi einfach nur die Generation getauscht hat.
Ja, genau.
Und genau. Ja, dann ging's ja weiter mit dem Casket Match.
Genau. The Rock gegen Undertaker. Gab einen schönen Hometown Hero Pop für The Rock, weil die Show war ja auch in Florida.
Genau.
Ja, hat man auch ganz nett gemacht, dann mit einem Triple H-Eingriff. Ich glaube, das war hier sogar das Debüt des Sledgehammers von Triple H.
Das ist korrekt.
Den hat er nämlich ausgepackt und hat dann den Sledgehammer über Drocks Arm, der in den Gips eingewickelt ist, gehämmert.
Ja. Dann wurde The Rock in den Casket gebracht.
Ja, und dann gab es noch ein paar schöne Hammerschläge auf den Casket drauf.
Und den richtig verbeult. Und weil sie auch den Casket abgeschlossen haben. Und dann haben sie den richtig verbeult. Und dann musste der Casket im Dings auseinander geschnitten werden.
Genau. Haben die Road Agents den hinten Sergeant Slaughter und da die ganzen Leute da hinten geöffnet.
Genau.
Und dann hast du einen ziemlich blutigen Rock da rausgeholt und dann auf die Trage erstmal gepackt.
Ja.
Der war dann erstmal out, der war dann weg.
Der war weg. Entschuldigung. Dann gab's ein Six-Man-Tag-Match. Michael Hayes und die Hardy Boys.
Ja, die Hardy Boys mit ihrem ersten Auftritt hier bei Raw.
Wurde wohl auch bei Heat nochmal gezeigt. Genau, das gab's dann eine Double DQ gegen die Brood. Es gab eine Double DQ, weil die sich gebrawlt haben und so. Ich dachte Double Count, aber bei Cage Match Double DQ.
Ja, ich habe auch Double Count erst gedacht, aber am Kommentar haben sie wohl irgendwie auch gesagt Double DQ.
Ja.
Keine
Ahnung, warum, aber. Genau, und dann, El Snow kam raus, hat eine Promo gehalten. Zuerst wurde ein Video aufgespielt mit El Snow und Hardcore Holly, dass Hardcore Holly Head geklaut hat, dann kam El Snow mit einem Hirschgeweih raus, dann hat er Head wiederbekommen und...
Ja, weil, ja. weil Hardcore Holly wollte das Hardcore-Teil Rematch und El Snow hat gesagt, ich bin nicht der Champion, Head ist der Champion und ja, dann hat er Head entführt und dann hatte Hardcore El Snow den Ersatzkopf, den Hirschkopf als Ersatz für Head, den er Pierre genannt hat.
Genau, Pierre.
Und den hat Hardcore Holly dann bei Heat aber auch auseinandergekloppt. Und dann hat er als nur eine kleine Trauerfeier gemacht von für den für Pierre. Oh, das war alles ein bisschen Quatsch irgendwie. Ich freue mich schon darauf, wenn wir im Laufe des Jahres die Fehde zwischen El Snow und dem Big Bossman kriegen.
Oh ja.
Ja, Hardcore Holly kam dann raus, hat den Snowplow kassiert und das war's dann auch schon.
Genau. Ja, dann
die Fehde wurde halt leider den ganze Zeit bei Heat nur irgendwie ausgeführt und jetzt hast du halt nur das eine Segment da gesehen, das war irgendwie blöd.
Genau. Aber. Dann gab's Big Show gegen den Big Bossman gegen Big Show, so.
Yes.
Und ja, Big Show konnte den Big Bossman auch nach 2 Minuten besiegen.
Ja.
War komplett nicht spannend, es gab auch keine Eingriffe von beiden Parteien, so.
Nö, war einfach zack und vorbei.
Dann gab's eine Promo, was in ein Schwarz-Weiß-Setting, uns versetzt hast, Miss Cleavage makes Pancakes.
Oh Gott, da gab's bei irgendeiner Raw schon mal vorher ein Segment, das genau. war total weird alles.
Hab ich auch nicht verstanden.
Wo man halt von diesem Beaver Cleavage, wo man so eine, naja, quasi incestuöse Beziehung impliziert hat zwischen dem Typen und seiner Mutter.
Genau.
Wo sie meinte, oh, du hast da dein Müsli irgendwie verschüttet. Komm, ich mach mal sauber, bevor da unten im Schritt feucht wird oder sowas.
Ja, ja, vor allem, weißt du, wer der Typ war?
Ja, ist das nicht einer von den Headbangers gewesen?
Das war Headbanger Mosh, ja.
Oh Gott, ey. Alter.
wurde auch, das Gimmick wurde nach dem Match auch sofort fallen gelassen, was 2 Wars später kommt.
Ja, mit Recht.
Und, also. Genau. Ja. Dann gab es nämlich Main Event Time.
Yes, Undertaker gegen Triple H gegen Austin.
Triple H gegen Austin, no title match. Und ja, es ging direkt auf der Stage mit einem Brawl los, außerhalb des Ring auf der Stage. Und während des Matches wird das Undertaker-Logo von der Decke geseilt.
Genau.
Und ich habe mir noch aufgeschrieben Meinung. Der Undertaker sah als Ministry of Darkness Taker irgendwie am ungesündesten aus.
Ja, schon. Das ist richtig.
Der sah halt wirklich, also er sah nicht gut aus. So. Er sah wirklich so richtig fertig aus einfach. Selbst 20 Jahre später sah der schon besser aus. So einfach so vom Gesicht und so.
Weißt ja, das stimmt, ja, das stimmt schon. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist richtig.
Ich habe das sah nicht so gut aus. Wobei, am besten hat er mir als Biker-Taker gefallen.
Also ich gehöre auch zu den wenigen Leuten, die Biker-Zeiten nicht schlecht fanden. Mhm. Klar, im Vergleich zu dem Undertaker-Charakter ist das dann vielleicht ein bisschen. Das zerstört dann vielleicht das Mystery ein bisschen, aber eigentlich auch nicht.
Nee.
Ich fand den als Biker eigentlich auch immer unterhaltsam, weil das ein bisschen so auch die menschliche Seite gezeigt hat und nicht immer so dieses komplett übermenschliche.
Ja, Welt. Genau.
Und das fand ich eigentlich immer ganz okay. Ja, also ich habe nichts Böses irgendwie aussetzen gegen den Biker-Undertaker. Es war ja damals immer, dass Vince, dass der Biker-Undertaker quasi immer so ein Tabuthema bei Vince war, weil der das halt gehasst hat quasi, aber ich fand es nicht so schlimm.
Ist ja was Neues und neue Sachen hasst der Vince halt.
Ja, genau.
Und, genau. Nee, ja, Taker kommt raus. Austin soll gekreuzigt werden an diesem Undertaker-Logo, was von der Decke gesalt wurde. Die Ministry kam raus. Union macht den Safe. Und im Endeffekt wird der Taker gekreuzigt und hängt dann. Das sind dann die letzten Bilder vor Over the Edge.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es richtig sieht, aber ich glaube, es sah so, als ob der Undertaker gelacht hätte, während er am Kreuz hängt. Aber ich bin
hat er auch.
Nicht sicher, ja, genau. Und dann,
hat er auch. Genau. Und
das war quasi genau die letzten Szenen vor Over the Edge dann.
Ja. Ja. Das war War for Over the Edge. Der Aufbau war super. Es ist super viel passiert.
Auf jeden Fall.
Es war ein sehr schöner Aufbau. Und nur den Pay-Per-View konnte man. Haben wir uns gegengeschieden, weil wir gesagt haben, dass Owen Hart leider verstorben ist während seines Entrance. Genau, weil er sich abseilen wollte und ja, tragisch ums Leben kam.
Ja, ist dann da ja leider runtergestürzt in den Ring. Ich glaube, mit dem Brustkorb auf den Turnbuckle gefallen oder sowas. Und,
genau, neben dem Kopf ja. auf den
Turnbuckle. Ja, oder mit dem Kopf, genau. Und, ja, und die WWE hat sich dann halt dazu entschieden, den Pay-Per-View trotzdem weiterlaufen zu lassen mit einer 15-minütigen Unterbrechung.
Was ich absolute Farce finde.
Da, also das ist eine Sache. Gut, wenn jetzt, keine Ahnung, im Ring passiert wäre, ein Wrestler wäre blöd gelandet und hätte sich das Kreuzband gerissen. Du hättest das Match abgebrochen, hättest ihn ins Krankenhaus gefahren. Hätte ich gesagt, okay, die kümmern sich kurz darum, dann ist 10 Minuten irgendwie kurz still in der Halle und dann lässt er die Show weiterlaufen.
Alles
ist gut. Okay, alles gut. Aber da ist gerade jemand im Ring gestorben. Der Mann wirklich, also ich glaube, es gab Wheelingsversuch, aber ich glaube, der ist da noch in der Halle oder auf dem Weg ins Krankenhaus zumindest, ist
nee, direkt tot. Genau, direkt im Ring.
Genau, der war tot. Also der ist, glaube ich, gelandet und ich glaube, der ist kurz nach dem Aufprall oder bei dem Aufprall ist der direkt war tot. Also da ist keine Verletzung, sondern da ist wirklich jemand gerade gestorben. Und das Krasseste war, da kann ich auch übrigens die Dark Side of the Ring Folge zu empfehlen. Da wird noch ein bisschen drüber eingegangen, auch von der Witwe von Owen Hart und sowas. Also wer sich das anguckt und immer noch der Meinung ist, dass Owen Hart in die WWE Hall of Fame geht, der hält bitte die Fresse und verpisst sich, weil also, dass die Frau sagt, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich glaube, Martha Hart ist es. Weiß ich nicht genau, wer es war, wie seine Frau. Auf jeden Fall, also.
Martha.
Genau, dass sie halt nicht will, dass ihr Mann in die Hall of Fame aufgenommen wird, nachdem quasi diese Company direkt und indirekt dafür verantwortlich ist, dass ein Wrestler während ihrer Show gestorben ist. Nicht in die Hall of Fame aufgenommen ist, das kann ich absolut nachvollziehen, dass sie halt, weil sie gibt der WWE ja auch, und das ist meiner Meinung nach auch zu Recht, die Schuld an dem Tod von Owen Hart. Und meiner Meinung nach hat zumindest eine große Teilschuld halt die WWE daran.
Definitiv, auf jeden Fall.
Und das Beste daran war noch, das hat Jim Ross gesagt, auch in der Weiß-Folge, da war halt diese kurze Unterbrechung, ne, wo man dann halt, ne, Krankenwagen geholt hat und Owen noch wegbringen wollte und sowas halt. Und, Jim Ross fragt am Kommentar, also übers Headset Backstage, fragt er halt, ja, wie sieht's jetzt aus, was ist mit Owen Hart los? Und der Mann am Backstage, der Zuständige da, keine Ahnung, wer es war, sagt, ja, Owen Hart ist tot und ihr seid wieder in Sendung, auf Sendung in 3, 2, 1, go.
Unfassbar.
Da denkst du dir doch, was sind das eigentlich für Hurensöhne? Wie willst du denn auch vor allem, du hast gerade in der einen Sekunde, hast du gehört, ja, der Wrestler, der gerade in den Ring gestürzt ist, der ist jetzt tot.
Ja,
aber in 3 Sekunden musst du bitte weitermachen mit deinem Programm.
Es ist bescheuert. Und,
es gibt da ja auch dieses Interview dann nach dem Backstage, als ich schon am Weich glaube, ist von Jeff Jarrett oder sowas, der halt nicht mehr konnte, ne? Der halt bei dem Interview halt abgebrochen hat, weil er halt geheult hat, weil halt sein Tech-Team-Partner und Freund, keine Ahnung, eine Viertelstunde vorher gestorben ist. Und ne, also klar kannst du jetzt sagen, Respekt an jeden, der es noch irgendwie jetzt geschafft hat, durchzuziehen nach so einem Unfall, aber du hättest nicht durchziehen dürfen oder
Nein.
sollen, du hättest halt die Show sofort abbrechen müssen. Und das ist halt einfach Fakt, also deswegen haben wir ja auch gesagt, wir gucken die Show nicht, auch wenn natürlich der Unfall im Network so nicht zu sehen ist, aber ja.
Man darf sowas eigentlich gar keine Aufmerksamkeit geben, weil es genau. einfach komplett fahrlässig ist, was dort passiert ist.
Absolut. Und also ich finde, man kann das halt auch, diese Show, auch wenn du die Show jetzt dann trotzdem guckst mit den Matches davor und danach, du kannst es halt nicht bewerten, weil es wird halt einfach überschattet von dem, was da passiert ist.
Eben.
Und das ist ja auch der Grund, deswegen haben wir gesagt, nee, wir gucken es nicht. Wir haben uns ja dann auch dazu entschieden, die Folge danach von Raw, weil es ja dann nur eine Owen Hart Tributshow war, auch nicht zu gucken.
Genau, es waren ganz viele Videos zu Owen Hart und ja.
Ja.
Du hast halt selbst bei der Show noch gemerkt, weil Jeff Jarrett hatte ein Match, er konnte kaum und er konnte auch nicht reden und ja.
Ja.
Und, alles nicht so ja. schön.
Genau, man muss halt trotzdem über eine Sache mindestens reden, weil es gab halt einen Titelwechsel an dem Abend.
Genau, ich ratter jetzt einmal schnell mal die Ergebnisse durch.
Ja, mach.
Dass ihr sie hier gehört habt. Kane und X-Pac besiegen D'Lo Brown und Mark Henry und verteidigen ihre Tag-Team-Titel. Ed Snow besiegt Hardcore Holly um den Hardcore-Titel. Nicole Bass und Val Venus besiegen Deborah und Jeff Jarrett. Mr. S besiegt den Road Dogg. Dann gab es ein 8-Man Tag Team Elimination Match. Die Union besiegen die Corporate Ministry. Am Ende eliminiert nämlich Big Show den Bossman. Und es ist hier auch wieder so. Bradshaw eliminiert Test. Shamrock eliminiert Bradshaw. Shamrock wird disqualifiziert. Big Show eliminiert Farouk. Big Show und Viscera werden ausgezählt. Und dann ist Mankind quasi der einzig Überlebende so.
Ja.
Und das sind auch, da hättest du auch einen Test hinstellen können. Also.
Ja.
Ausgeklammert, ne? Ja. The Rock besiegt Triple H nach DQ. Und dann gab es WWF World Heavyweight Title Match. Der Undertaker besiegt Austin. Und wird neuer Champion. Nachdem Shane halt Special Ref war. Shane geht zu Boden. Vince kommt raus. Aber Austin fällt irgendwie auf Vince. Und Taker pinnt dann Austin. Rollt ihn, glaube ich, sogar ein. Weiß ich gar nicht mehr. Und Shane macht halt dann einen legendären Fast Count. Und sogar nur bis 2. Und damit ist der Taker Champion.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal das Wichtigste quasi, was bei dem Pay-Per-View passiert ist. Großer Titelwechsel hier im vom WWE-Titel. Undertaker jetzt neuer Champion. Und ja.
Genau. Ja. Und dann werden wir uns dann weitermelden mit der nächsten Raw. Geht's dann weiter mit der Raw 314. Oh, mit der, 315, also die 314 ist dann am 25., also wird ausgestrahlt am 31. Mai 1999. Und der nächste Pay-Per-View ist dann nämlich, Sekunde, der King of the Ring.
Ja, nice.
Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, wir haben 4 Raws und dann gibt's King of the Ring.
Das ist nice, sehr gut.
Und, auch die, der... Oh nee.
Was denn?
Ich sehe die Cage-Match-Bewertung vom King of the Ring.
Oh je.
Ist auf jeden Fall so, dass die First-Round-Matches direkt beim Turnier beginnen. Was sagt denn die Karet? Die Karet sagt...
Oh Gott, hast du denn jetzt hier so eine 10-Match-Card oder was?
Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja.
Oje, oje.
10 Matches.
Oh, das kann ja was werden.
Genau, 10 Matches. Aber ne, wir kennen WWF 1999, geht nur 2,5 Stunden.
Ja, das ist halt das einzig, Nice an den, an den alten Pay-Per-Views. Halt maximal 2,5 Stunden. Easy.
Selbst Mania ging eine ganz, ganz... Du, selbst Mania 20 schon 2004 ging nur 3 Stunden so.
Ja, ja, das ist nice.
Ja, das war echt gut. Ja, genau, das war wieder eine Rutsche von uns. Und dann hören wir uns das nächste Mal, wenn wir uns dann über die nächsten Raws und über Dings unterhalten.
Genau, auf der Road zum King of the Ring dann quasi.
Genau.
Dann werdet ihr wieder von uns hören. Irgendwann dann im Verlauf, gut, bringt jetzt nichts irgendwas zu sagen, weil wir nehmen ja immer halt so ein paar Folgen dann im Voraus auf und ich weiß nicht genau, wie das dann mit dem Veröffentlichungsrhythmus ist. Also ihr hört uns dann, wenn ihr uns wieder hört.
So ist das. Dann würde ich nämlich sagen, bis dahin.
Genau.
Und wir hören uns. Tschüss.
Genau. I'm an ass man.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!